akkurat.
Okay, wie findest du das VL?
Sehr schön. Abwechslungsreich und recht entspannend, ja.
Was gefällt dir daran am meisten?
Ja, die Stimmung ist gut, die Leute sind nett und die haben eigentlich immer neue Themen, finde ich so.
Was für Musik wird dort hauptsächlich gespielt?
Also ich war da und ein bisschen Dubstep kam vor. Also ich denke mal so querbeet.
Herzlich willkommen bei Radio Korax. Wir haben heute ein Interview übers VL geplant. Und wir drei sind von der Jugendsendung Tinnitus. Das ist Susi, das ist Elias.
Ja.
Ich bin Sophia. Dann stellen Sie sich mal bitte vor.
Also erstens wäre es mir ganz recht, wenn ihr du sagen würdet.
Okay.
Ich bin Anemone.
Und ich bin Janet und ich möchte auch geduzt werden.
So, ich aus. Ich würde mich jetzt auch noch mal ganz kurz vorstellen.
Okay.
Dass ich bin Katrin und würde eben auch gerne Fragen stellen. Und deswegen bin ich jetzt also hier für das Projekt Stadtgeschichten und habe da auch einige Fragen an die Geschichte des VLs, an unsere beiden Studiogästinnen.
Welche Rolle spieltet ihr in dem VL denn? Also wohntet ihr dort oder habt ihr dort gearbeitet mit?
Also ich habe sozusagen vor vielen Jahren, jetzt muss ich auch wirklich nachdenken, wann das war. Also vielleicht, oh Gott, vielleicht 91, 92, ich will jetzt nichts Falsches sagen, bin ich dort eingezogen als Bewohnerin und sagen wir mal, das Sein in dem Verein Kellnerstraße e.V., das war eigentlich immer eine Mischung zwischen Wohnen, Leben, Arbeiten. Also da gab es keine Trennung. Das heißt, wer dort wohnte, der hat sich dort auch in dem Verein aktiv eingebracht.
Ja, und ich wohne jetzt noch im VL, quasi Kellnerstraße e.V. Und ich bin aber erst in der Ludwigstraße, als es schon das neue Haus gab, quasi eingezogen. Also seit Anfang 2008. Und ich kann nur bestätigen, was Anemone jetzt gesagt hat, dass, also es war eigentlich auch mit der Hauptgrund, warum ich eingezogen bin, dass ich halt quasi wohnen mit politisch aktiv sein und dort mitarbeiten verbinden wollte.
So, meine erste Frage wäre dann auch nochmal gleich anschließend, wie seid ihr denn auf das VL aufmerksam geworden?
Also, damals, nach der Wende, kann man ja da noch so ein bisschen mit reinzählen, war ja für uns Jugendliche, ich war glaube ich, wo die Wende kam, war ich glaube ich so 16, 17 und der vorgezeichnete DDR-Pfad, der ist ja dann sozusagen weggebrochen und es gab so ein wirklich ganz tolles, also habe ich so erlebt, luftleeren bis fast gesetzfreien Raum, wo man quasi Dinge machen konnte, die vorher nie möglich waren. Also vorher war ja in der DDR-Zeit war ja eigentlich alles geregelt von der Geburt bis zum Tod. Dann wurde sozusagen die DDR mit eingemeindet in die BRD, aber trotzdem haben eigentlich viele Sachen, die jetzt in der BRD schon lange vielleicht abgegessen waren und nicht mehr möglich waren, die haben hier im Osten, das hört sich jetzt ein bisschen bildsprachmäßig an, aber eigentlich wirklich nicht gegriffen. Also selbst die Polizei, die Politiker, alle wussten eigentlich nicht so richtig, wo es lang geht und dadurch haben sich verschiedenste Projekte, nicht nur in Halle, aber zum Glück auch in Halle entwickelt, wo Leute gesagt haben, so, wir lassen uns jetzt hier nicht, wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir als nächstes zu tun haben, sondern wir wollen eben selber was auf die Beine stellen und zwar nach den Vorgaben, die wir uns selber so denken. Ich war damals noch ganz jung und vielleicht auch nicht unbedingt jetzt die politischste von allen, jetzt mal von einer Jugendantifa abgesehen. Aber aufmerksam geworden bin ich eigentlich auf das Projekt, ja, durch Aktivitäten, wie zum Beispiel, dass man sich dort eben tatsächlich als Jugendantifa treffen konnte. Also es war auf jeden Fall schon immer ein Freiraum für verschiedenste kulturell-politische Interessen. Dann gab es einen ganz tollen Schallplattenladen und man hat ja Musik immer gut gefunden. Da konnte man drin rumkramen. Und es gab natürlich eine Kneipe, wo man sich auch frei und fröhlich begegnen konnte. Und Konzerte. Ja, und letztendlich dorthin geführt, in das Haus direkt, hat mich dann eigentlich die Liebe.
Was war das dann? War das die Kellerstraße oder war das dann schon das Richtige in der Ludwigstraße?
Also das Richtige und das Falsche, das gibt's erstmal nicht.
Ja.
Also
das heutige sozusagen.
Ja, also im Grunde genommen, das war ja Also entstanden ist das Ganze aus einer Bürgerinitiative der Vereinigten Linken. Das war eine ziemlich starke politische Kraft hier in Halle nach der Wende. Das heißt, wo die aus der Vereinigte Linke, wie der Name schon sagt, hat versucht, im Prinzip verschiedenste linke Kräfte in Halle irgendwo so zusammenzubündeln, dass man auch was erreichen kann. Und die hatten ihr Büro im Reformhaus. Das gibt's auch noch, das Reformhaus. Aber darüber hinaus war eigentlich klar, es muss ein eigenes Projekt her. So, jetzt habe ich ganz kurz den Faden zu der Frage verloren.
Das war in welchem, also in welchem Gebäude das dann war?
Ach so, ja.
Wo sie dazu gestoßen sind.
Ich denke, dass dann eben die Kellnerstraße 10a, die wurde dann von diesen Aktivistinnen, so sagt man da, glaube ich, heute dazu, besetzt. Also tatsächlich, es war ein leeres Abrisshaus. Also im Prinzip war das ganze Viertel eigentlich so mehr oder weniger Abrisshaus. Es gab ja auch schon eine lange Tradition von Studenten, die auch schon in der DDR Häuser oder Wohnungen besetzt haben. Also es war jetzt nicht das totale Neuland, aber man hat sich eben gesagt, jetzt wir gehen jetzt hier da rein. Und das ging aber von Anfang an über die Besetzung hinaus, dass der Verein, der sich dann gegründet hat aus der Vereinigten Linken, von Anfang an mit der Verhandlung mit der Stadt in die Verhandlung mit der Stadt getreten ist, um eben das Ganze auch auf eine legale Basis zu stellen. Das war sozusagen in der Kellnerstraße 10a mitten im Stadtzentrum. Daneben gab es noch ein anderes Haus, die Kellnerstraße 10b, und die war Zeit ihres Lebens tatsächlich besetzt. Die Kellnerstraße 10a, wo ich gelebt habe, die hatte schon einen ziemlich legalen Status in der Stadt. Und dann gab es im Prinzip den Stadtratsbeschluss, dass dieses ganze Viertel saniert werden soll, im Zuge auch des Neubaus des MDR-Funkhauses. Und wir waren, Gott sei Dank oder wie auch immer, eine doch politisch und kulturell dementsprechend große Instanz in der Stadt, weil im Grunde genommen war das ja auch Jugendarbeit und politische Arbeit, die dort geleistet wurde, dass wir eben sagen konnten, okay, wir können das jetzt hier nicht verhindern, dass wir hier verschwinden müssen, aber wir brauchen ein Ausweichobjekt, wo das ganze Projekt irgendwo weiterleben kann. Und nach 10 Verhandlungen und verschiedensten Versuchen, irgendwo wieder Fuß zu fassen, wurde dann eines Tages eben uns die Ludwigstraße 37, was ja jetzt eher in der südlichen Innenstadt ist, in Halle, angeboten. Und ja, da konnten wir uns dann mit der Stadt drauf einigen, eben mit dem Verein und allen Leuten, die da aktiv waren, dort eben umzusiedeln.
Wie hat der Umzug damals halt, war das dann alles auf einem, wurde das geplant oder wie lange hat das dann insgesamt gedauert?
Also diese ganze Auflösungsphase sozusagen, die war schon ziemlich, ja, war schon eine harte Nummer, weil im Prinzip hat das diese kontinuierliche Vereinsarbeit vollkommen unterbrochen. Das hat eigentlich bedeutet, dass man sozusagen aus einem Haus, also ich möchte das mal ganz kurz zusammenfassen, die Genialität des Mietvertrages, die wir damals mit der Stadt ausgehandelt hatten, war ja, dass im Prinzip 1.000 Euro im Monat an Baumaßnahmen im Prinzip finanziert werden müssen. Das war die Miete, die wir an die Stadt bezahlt haben. Das heißt, in der Kellnerstraße 10a und 10b wurde eigentlich immer gebaut und das war kein Verfall oder so. Da wurde, also war ein gutes Ding. Also es gab eigentlich auch nicht kein Einsehen, warum das jetzt dort verschwinden muss. Und es war dann aber so, dass wo das dann der Erbpachtvertrag für die Ludwigstraße 37 unterzeichnet war, da waren dann im Grunde genommen erstmal alle Menschen weg. Weil sich ja jeder, man kann schlecht auf einer Baustelle leben, also wo wirklich gar nichts ist. Und die Ludwigstraße 37, das war ein großes, ja, vorher war es ein Kinderheim, es stand 10 Jahre lang vorher leer, man konnte dort nicht leben. Also das heißt, dass alle Vereinsmitglieder oder Bewohnerinnen haben sich erstmal irgendwo ein anderes Domizil gesucht und es war dann erstmal jahrelang Baustelle. Also ich glaube, ich war die Erste, die dort alleine gewohnt hat in der Ludwigstraße für mehrere Monate, einfach nur aus dem Grund, weil ich wusste, dass ich aus Halle weggehe. Ja, also Auflösung. War nicht so toll und dann eben bauen, bauen, bauen.
Ist das jemals wieder zur richtigen, also zur Kellerstraße-Format dann wieder herangewachsen oder?
Man muss sagen, dass die Menschen, die in der Kellnerstraße e.V. aktiv waren, die haben das neue Projekt, das kann man einfach nicht anders sagen. Sicherlich war es auch so eine Art Frischzellenkur, Also die Älteren, nee, also nicht am Alter festgemacht, sondern eben die jetzt schon lange das Projekt begleitet haben, die haben wirklich immer viel Unterstützung geleistet. Aber man muss natürlich auch sagen, und das ist auch richtig und gut so, dass natürlich auch junge Leute immer nachgekommen sind und da natürlich auch Verantwortung übernommen haben und manch andere Leute, die sich schon länger damit befasst haben, dann irgendwann auch gesagt haben, ja, für mich ist das jetzt gut und ausreichend und ich ziehe mich jetzt daraus zurück. Also es gibt da schon, ich denke, immer noch sehr viele Sympathisantinnen, aber die Leute, die das Projekt jetzt direkt in der Ludwigstraße betreiben, das sind vollkommen andere Leute. Ja.
Also so eine Art Generationswechsel dann am Ende.
Auf jeden Fall, und das ist auch ganz wichtig, ja.
Okay, was für Veränderungen sind vielleicht noch mit diesem Umzug entstanden? Vielleicht könntet ihr ja nochmal die Fakten von der Kellnerstraße aufzählen und wie das jetzt heute geworden ist, jetzt in der Ludwigstraße und wie sich das auf das VL ausgewirkt hat.
Also ich kann dazu sicherlich was sagen, aber ihr müsst mir verzeihen, ich kann da keine vollständige Liste runterbeten, weil meine Eindrücke sind wirklich im Grunde genommen auch rein subjektiv. Jemand anders würde vielleicht auch noch andere Punkte finden. Also ganz wesentlich ist auf jeden Fall die Art und Weise des Nutzungsvertrages hat sich geändert. Im Prinzip vorher war es so, dass der Nutzungsvertrag sich automatisch immer um ein Jahr verlängerte und sagen wir mal diese 1.000 Mark an Baumaterialien als Miete aufzubringen, das war nun wirklich kein großer Akt, das müssen wir mal ganz ehrlich zugeben. Und das Ganze war eben so, man hat zwar Miete an den Verein bezahlt, aber dadurch, dass Miete an den Verein gezahlt wurde, wurden halt immer politische, kulturelle Projekte finanziert, aus der Miete der Bewohnerinnen zum Beispiel, also da der Infoladen oder andere Projekte, freie Abendschule und so weiter und so fort. Jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ist es im Prinzip aus meiner Perspektive eben in die bürgerliche Gesellschaft in dem Sinne mit eingegliedert, weil wir ja in einen Erbbaupachtvertrag gedrängt wurden. Sicherlich ist das nicht der schlechteste Vertrag, den man mit einer Stadt abschließen kann, bedeutet aber im Grunde genommen, dass auf Jahre hinaus immer Gelder an die Stadt gezahlt werden müssen. Janet kennt sich da sicherlich etwas besser aus, die nicht, das ist kein Pappenstiel. Das heißt, dass so wie früher, dass man in der Kellnerstraße konnte man sagen, was, du bist Studentin, kriegst kein BAföG, ach mein Gott, da zahlst du jetzt ein halbes Jahr keine Miete, das geht jetzt eben nicht mehr. Also das ist eine ganz große Veränderung, dass man sozusagen dort in die bürgerliche Gesellschaft eher mit eingegliedert ist. Eine andere Veränderung ist, dass die Kneipe Kneipe, ja, im Prinzip nicht nur Feierort, sondern auch Kommunikationsort ist, also ein ganz wesentlicher Punkt in so einem Projekt, dass die Kneipe war früher eben wirklich eine reine Kneipenkollektiv. Das heißt, alle Leute, die dort gearbeitet haben, waren gleichberechtigt und haben das gleiche Geld bekommen und haben das gleiche Mitspracherecht gehabt. Das ist jetzt leider auch nicht mehr so. Das ist jetzt eher so eine Art,
privatwirtschaftlich betriebene Kneipe, die mit Vereinsarbeit auch mitgetragen wird sozusagen. Ja, genau. Also fast alle Veranstaltungen, die laufen, sind natürlich Vereinsveranstaltungen, die auch im Veranstaltungsraum stattfinden, der auch dem Verein gehört. Aber die Kneipe ist privatwirtschaftlich betrieben und zahlt genau wie alle anderen halt Miete.
Also dann gibt es noch einen ziemlich großen Unterschied, der sehr, also aus meiner Perspektive eher traurig ist. Im Grunde genommen in der Kellnerstraße war es, abgesehen von dem Wohnprojekt, war eigentlich eine Gesamtetage in dem Haus mit mehreren Räumlichkeiten für Projektarbeit da, wo eben Abendschule stattgefunden hat oder, Plenars und was auch immer. Das gibt's leider auch nicht mehr.
Also da würde ich widersprechen, weil wir haben eigentlich ziemlich viel Raum im Haus, eigentlich, der quasi nur vom Verein getragen wird. Also klar, wir haben das Büro, das ist natürlich notwendig. Da wird jetzt nicht großartig für die Öffentlichkeit was gemacht, sondern halt um den Verein zu tragen, wird halt die Vereinsarbeit gemacht. Dann haben wir aber genauso halt den Backstage, wo Bands übernachten können. Dann haben wir mittlerweile die Spelunke, wo Kinderarbeit und Jugendarbeit gemacht wird. Also wo halt jeden Freitag mit den Kindern aus dem Viertel gespielt und gelernt und so weiter gemacht wird.
Ja, stimmt, habe ich vergessen.
Und das sind halt auch schon nochmal 50 Quadratmeter, die letztes Jahr hinzugekommen sind, die komplett vom Verein genutzt werden, ja, also wo tatsächlich nur Kinder- und Jugendarbeit stattfindet. Dann haben wir den Infoladen, wo halt gerade die politische Arbeit stattfindet, wo man sich halt an einem riesigen Angebot an Büchern und Medien bedienen kann. Ja, also ich finde, wir haben eigentlich ziemlich viel Vereinsraum. Dann halt der Hof, wo wir halt jetzt, letztes Jahr ist auch ein Pizzaofen entstanden, wo halt vom Verein aus quasi gebacken werden kann. Ja, und wir haben natürlich auch die Küfer im Haus. Ja, das ist halt eine Küche, die vom Verein genutzt wird. Also es ist sehr viel Raum, der eigentlich da genutzt wird, allein vom Verein. Ja.
Janet, willst du vielleicht noch etwas zu dem Umzug sagen, was du da erlebt hast?
Und ich war da nicht dabei. Also ich bin Anfang 2008 eingezogen und da hat der Verein schon längst die Ludwigstraße 37 quasi betrieben und gemacht. Also ich habe erst dort, als ich dort eingezogen bin, erfahren, dass es halt mal ein anderes Haus gab und mich gewundert, warum heißt der Verein immer noch Kellnerstraße e.V.? Genau, und da habe ich das erst alles erfahren, ungefähr so, wie es jetzt Annemone schon geschildert hat.
Ich kann deswegen dazu nur sagen, dass das Haus, also ich finde ja, also eine ganz positive Sache bei dieser Ludwigstraße 37, wenn man sich mal ein bisschen mit der Geschichte dieses Hauses auseinandersetzt, es ist sehr interessant und im Grunde genommen hätte eigentlich niemand anders, außer eben wir Verrückten, sage ich jetzt mal so, das Ganze irgendwie neu bespielen können, weil, also ich bin wirklich nicht esoterisch veranlagt, aber auf dem Haus war wirklich ein extrem schlechtes Karma. Also mal davon abgesehen, dass es mal ein Altfrauenpensionat irgendwann geplant war, war es zu NS-Zeiten schon eine Behindertenanstalt, haben die, glaube ich, dazu gesagt, unter seltsamsten Bedingungen. Und zu DDR-Zeiten war es ein Kinderheim. Das war sehr gruselig. Wie gesagt, ich habe da alleine gewohnt eine Zeit lang und andere haben das ja auch gesehen. Ich denke mir das nicht aus. Da war zum Beispiel vergitterte Räume im Keller. Da waren sämtliche Möglichkeiten, sich irgendwo strangulieren zu können, waren quasi abgehangen mit Pressspann. Alle Wände waren in Braun angemalt und bis hin zu einem abhörsicheren Raum war dort alles vorhanden. Also die Aura des Ortes sozusagen, die war wirklich richtig finster. Und
das spinnt ja auch Geschichten, weil ich habe
dann der Bunker
im Nachhinein von einem Raum gehört, der wie ein faradäischer Käfig ausgekleidet war, wo wir dann im Gespräch drauf gekommen sind, dass das ja eigentlich wahrscheinlich eher dazu gedacht wird, dass keine Elektrostrahlen raus als reinkommen. Also, ja, weil man kennt ja nicht viele Geschichten von so Elektroschocktherapie.
Ja, also im Prinzip ist das alles da gibt es ja keine Auskunft darüber, was da genau gewesen ist, ja, aber es ist einfach so, auf jeden Fall wurden da, jetzt mal abgesehen davon, dass mal dort reiche ältliche Damen ihren Lebensabend verbringen durften, ab der NS-Zeit hatte dieses Haus eigentlich eine unglaublich hässliche Geschichte, was dort irgendwie mit Menschen bilden wir uns ein in unserer Fantasie, weil jetzt archivmäßig ist da jetzt auch nicht so viel rauszuholen. Ja.
Aber ihr habt da neues Leben reingebracht sozusagen.
Genau, also das hat eben bedeutet, dass während dieser Umzugsphase oder Bauphase, also die ich noch miterlebt habe, weil ich da noch in Halle war, das hat eigentlich nur bedeutet Abriss, 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 Abriss. Ganzen Tag auf der Baustelle, nur Staub und erstmal diesen ganzen Kladderadatsch rausklopfen. Ja.
Und wie ist so das alltägliche Leben im VL? Also gibt es da nicht bestimmte Abfolge, so was man da macht? So?
Ja, also wir sind basisdemokratisch organisiert und haben nur ein bestimmendes Gremium quasi und das ist die Hausversammlung, kurz HV, zu der wir uns halt jeden Mittwoch 20 Uhr treffen, wo natürlich alle Bewohner und auch Leute, die mitarbeiten, kommen sollten oder kommen können. Und es ist halt auch ein offenes Plenum, also es können auch einfach Besucher oder Interessierte hinzukommen und da entscheiden wir eigentlich alles, was sozusagen ja im Größeren entschieden werden muss. Genau. Ja, so läuft das ab. Ja. Was kann ich, was da noch sagen soll?
Meine Frage ist jetzt mal noch so an euch. Was ist denn jetzt, also in der Kellnerstraße, das ist ja auch aus einer politischen Bewegung, aus der Hausbesetzerszene, teilweise aus dem Reformhaus so entstanden, ne? Also da, was ist denn jetzt in der Ludwigstraße, in dem neuen Gebäude, sag ich mal, von diesen politischen Aktivitäten noch übrig geblieben? Also, ne? Also klar, haben sich die Zeiten geändert, dann betätigt man sich ja politisch auch anders oder halt andere Felder. Kannst du uns da was erzählen?
Ja, also ich merke halt, dass das Haus insgesamt, weil es sich eigentlich immer wieder neu zusammengewürfelt hat, also ich würde eigentlich nicht nur von einem Generationenwechsel, sondern von vielen sprechen. Ich habe mal so ein Ranking gemacht, also ich bin, glaube ich, jetzt die 8 Älteste im Haus schon sozusagen, also von der Bewohnerzeit, und ich bin 2008 eingezogen, und von über 20 Leuten ist das eigentlich, also schon krass, was für eine Fluktuation da teilweise herrscht. Und ich finde, das ist halt eigentlich die Hauptschwierigkeit im Zusammenleben, halt auch die Verantwortung, die einfach bleiben werden, auch da ordentlich weiterzugeben. Politisch glaube ich deshalb, dass dann manchmal den Leuten schwerfällt, als Haus insgesamt mal sich auf irgendeine Aussage zu einigen, weil VL, ich meine, heißt das ja auch irgendwo schon Vereinigte Linke, es gibt viele verschiedene Strömungen, die wir da irgendwo versuchen zu vereinen, und deswegen passiert die eigentliche politische Arbeit vor allen Dingen in den Gruppen, die sich dort treffen, wo halt auch viele Hausmitbewohner aktiv sind, so wie die Rote Hilfe, die sich im Infoladen trifft, wie No Lager, die sich dort treffen, die FAU trifft sich manchmal dort. Es gibt auch irgendwie eine Antifa-Gruppe.
Den Begriff musst du aber, glaube ich, mal aussprechen.
Also Freie Arbeiterinnenunion, also so eine anarchistische, syndikalistische Art Gewerkschaft, kann man sagen, die alle möglichen Strömungen auch versuchen zu vereinigen, also nicht nur für Arbeiter, sondern auch für Studenten und Arbeitslose und so weiter kämpfen. Genau, also diese Sachen passieren halt eher in den Kleingruppen so. Und natürlich ist dann für alle anderen, die sich nicht regelmäßig in diesen Gruppen treffen, natürlich auch das VL irgendwo ein Ort, um halt Materialien zu finden, um mal ein Transbi zu malen, um also kleine, spontane politische Aktionen können halt dort auch leichter verwirklicht werden, und man findet dann halt auch jemanden, der sich halt dann gerade für dieses Thema interessiert halt, ne? Also halt auch Tierbefreier oder Tierrechtsbewegung, gibt es auch einige, die sich dafür interessieren, wo eher lose Zusammenhänge halt bestehen. So, also das ist auf jeden Fall ein reges politisches Leben, was da stattfindet. Mhm. So. Und vieles wird halt auch auf der HV diskutiert, so, wo wir aber immer wieder versuchen müssen, uns mehr Zeit dafür zu nehmen, dass wir uns nicht vom tagespolitischen Geschehen, was jetzt unseren Verein speziell anbelangt, so ein bisschen überrollen lassen, dass wir auch Zeit haben, politisch zu diskutieren.
Vielleicht nochmal so meine, wenn wir jetzt gerade bei dieser, beim Politikthema sind, beim politischen Engagement in der Kellnerstraße, gab es ja auch verschiedene Gremien, gab es verschiedene Gruppen und hat sich auch viel rauskristallisiert. Wie ist denn das dann in der Kellnerstraße so vonstatten gegangen? Also gab es auch eine Hausversammlung?
Ja, also im Grunde genommen Hausversammlung. Ja, das ist also auf jeden Fall eine Größe, die sich über all die Jahre durchgezogen hat. Und na, sicherlich ist die Hausversammlung immer dieses, oh Gott, Hausversammlung-Thema. Auf der anderen Seite ist es auch ein ganz wichtiges Gremium. Also sicherlich ist es sehr, diese, wie hast du das genannt, basisdemokratisch. Das ist eine harte Nummer. Es ist am Ende wirklich viel leichter, wenn irgendwo jemand ist und einem sagt, ja, mache doch jetzt mal das und das. Nee, so ist das nicht. Jeder kleine Pups sozusagen muss dort mit allen besprochen werden, und unser großes Credo war eigentlich immer der Konsens. Und nun führe doch mal mit 25 verschiedenen Leuten irgendwo einen Konsens dahin, dann die persönlichen Befindlichkeiten. Manche reden gern, manche hören sich gern reden, manche haben zwar was Wichtiges zu sagen, kriegen aber ihren Mund nicht auf. Das ist ja also eine feste Größe, die anstrengend ist, aber eigentlich sehr wichtig ist, aber teilweise auch etwas uneffektiv. Ja.
Okay. Ja, das ist bis heute so. Also das wird auch immer so bleiben, glaube ich. Da wird es keine Lösung für geben, weil das steckt halt in der Methode drin, ja, dass man immer lange diskutieren muss.
Ja.
So.
Was denkt ihr, für welche Gruppe von Leuten ist das VL und heute früher also ansprechend gewesen? Wie kann man halt so, wie kommt man zum VL heute noch? Noch früher?
Früher und ich später, oder soll ich
anfangen? Na, ich kann ja mal zu dem früher sagen, sicherlich... ja, wie der Name schon sagt, Vereinigte Linke, also im Grunde genommen alles, was sich irgendwo als links gefühlt hat, ist da hingekommen. Ob das jetzt der linke Bücherwurm war oder der linke Punk oder irgendwelche Antifa-Leute oder auch wegen der Musik oder Filme, also alle möglichen kulturellen und politischen Zugänge. Also das Schöne damals und ich denke mal auch heute, man kann eigentlich, egal wer man ist, jederzeit dorthin kommen und findet eigentlich immer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspotenzial. Also das ist, denke ich, wenn man sich das Einzige, was man vielleicht persönlich überwinden muss, man darf eben keine Angst haben davor, dass da jemand jetzt mal irgendwie anders aussieht oder vielleicht gleich mal total offen reagiert. Aber ich denke, das ist damals ganz offen gewesen und ich denke, es ist auch heute noch ganz offen, ja.
Ja, also das würde ich jetzt mal so unterstützen und unterschreiben quasi. Ich habe aber das Gefühl, dass ich empfinde halt manchmal so ein bisschen die Trennung zwischen Leuten, die sich an sich politisch interessieren oder für das Projekt relativ stark zu den Leuten, die jetzt nur auf eine Party da gehen. Es gibt natürlich die Leute, die politisch da aktiv sind, die gehen dann auch mal auf eine Party da, ja, zu bestimmten Konzerten oder Disco oder Partys halt, ne? Aber es gibt halt auch sehr viele Gäste, die auch das VL an sich nur als, die manchmal ganz erstaunt sind, dass da noch Leute leben und dass das ein politisches Projekt ist, die halt da zu irgendeiner Disco gehen und das halt nur als Veranstaltungsort und eigentlich nur die Kneipe kennen. Es gibt aber auch so tolle Partys wie die No Lager Benefiz Mondschau am 15. November dieses Jahr, genau, wo wir Klamotten für einen guten Zweck versteigern. Da kommen natürlich auch ganz viele verschiedene Leute. Und gerade bei dem, also für das politische Projekt sind sehr viele Studenten, die sich jetzt dafür interessieren. Also es hat eigentlich auch eine relativ, also auch auf den Hausversammlungen, ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so, wenn ich jetzt von den früheren Zeiten höre, dass da auch viele Handwerker dabei waren, die handwerklich auch irgendwie was drauf hatten und ein bisschen bauen konnten. Und es gab Leute, die hatten halt ihr Metier und ihr Gebiet, was weiß ich, der eine war Elektriker und der andere Zimmermann oder Dachstuhlbauer und so. Das ist halt, also hat für mein Empfinden her abgenommen. Also wir haben sehr verkopfte, also viele Studenten einfach, ja, die sich halt dafür interessieren. Und ich weiß nicht, wo quasi die jungen Linken, die nicht gerade studieren, geblieben sind.
Naja, ich möchte an der Stelle mal noch einen Gruß loswerden. Und zwar hatten wir wegen Zugang und was bleibt hängen, damals in der Vereinskneipe in der Kellnerstraße, wir hatten dann immer zum Beispiel, die grüße ich jetzt, die Südstadt-Punks. Die waren zum Beispiel immer total stolz darauf, dass sie mit ihrem Kasten Bier da sozusagen in die Kneipe gekommen sind und sozusagen zwar nur konsumiert haben, genervt haben und auch noch ihre eigenen Getränke mitgebracht haben, aber im Grunde genommen, ja, so war das sicherlich, haben die dann in der Provokation versucht zu provozieren, aber ich würde jetzt nicht denken, dass sie trotzdem jetzt fern sind, also ja, also selbst das gehört irgendwo dazu. Bis auf, doch, ja, ich denke schon, ist normal, so ist man als junger Mensch. Auf der anderen Seite sind aber auch immer so Omas und Opas gekommen, die dann da zum Beispiel, das ist auch jetzt noch so mit dem Bioladen, also ich finde das eigentlich schon, dass der Zugang, wenn man ihn sucht, dass man den auch finden kann.
Aber ich muss sagen, also insofern hat sich da schon einiges verändert, weil zum Beispiel auf den Straßenfesten, wie ich so mitbekommen habe, es gibt halt einfach jetzt viel mehr Schutzleute quasi, also die irgendeinen Sport machen und gucken, dass da halt keiner, der, was weiß ich, in der Burschenschaft ist oder der irgendwie sich im Internet oder irgendwo öffentlich rechtsgerichtet geäußert hat, dass da keiner von reinkommt so. Und für mich hat das halt einfach auch was Bedrohliches. Ich mag das nicht, das ist halt auch eine Diskussion gerade im Haus. Wir hatten jetzt erst dieses Straßenfest das Problem, dass gerade Punker da so rumgestresst haben, dass die halt Hausverbot bekommen haben und da eben nicht sozusagen mit ihrem Kasten Bier da auf die ihre Weise feiern konnten. Hat natürlich noch viele andere Hintergründe, aber egal. Und ich muss halt dazu sagen, ich komme ja aus Dessau-Roßlau und bin auch als Jugendliche in ein sogenanntes AJZ, also Alternatives Jugendzentrum, regelmäßig gegangen, seit ich 14 war. Und ja, also ich sag mal so, das ist nicht so breit gefächerte politische Arbeit, war da nicht so vorhanden, wie ich es bemerkt habe. Aber das sehe ich eigentlich nicht so sehr im VL. Also mir fehlen da schon noch mehr jugendliche Leute, also so, wie, also so, dass ich mich dann wiedererkenne, sage ich mal, dass ich das Gefühl habe, wow, da bin ja ich mit 14 so. Das sehe ich halt eher weniger. Wir hatten mal ein paar, eine kleinere Gruppe interessierte Jugendliche, die halt viel im Infoladen rumgehangen haben und da gelesen haben und sich informiert haben und so. Aber die sind schon wieder ein bisschen, also sind nicht mehr so häufig da oder sind gar nicht mehr da. Und abgesehen von den Kindern, mit denen wir halt da quasi Nachmittage gestalten, fehlt halt da so eine Zwischengeneration, also von Jugendlichen. Die sehe ich eigentlich gar nicht, muss ich persönlich sagen. So. jetzt außer bei irgendeiner Disco, aber es ist nicht so ein Abhängeort, wie ich ihn beim AJZ in Dessau beispielsweise empfunden habe, dass man da auch nachmittags in eine Jugendetage gehen kann, dass man da irgendwo auch freie Gestaltungsmöglichkeiten hat.
Kommt vielleicht noch.
Ja, vielleicht kommt das noch. Also das wünsche ich mir. Genau.
Dann würde uns noch interessieren, wie früher in der Kellnerstraße, ich sag mal, das Verhältnis zu den Nachbarn war. Ich meine, das war ja dann schon ein ziemlich revolutionärer Verein. Wie standen die dazu? Gab es da irgendwelche Beschwerden oder?
Naja, also vielleicht ist die Wahl des Objekts auch damals auf die Kellnerstraße 10a und die besetzte 10b gefallen, weil im Grunde genommen gab es keine Nachbarn. Ja, links, ja, vorne war irgendwie so eine bürgerliche Kneipe. Also, nee, es gab eigentlich die unmittelbarsten Nachbarn, die es gab, und das war eigentlich ein großer Witz, war eigentlich das Polizeirevier zentral, ich weiß nicht, oder davon Mitte oder gelesen, wie das ja heißt. Also, das waren eigentlich die nächsten Nachbarn von uns. Dann gab es ja noch so eine bürgerliche Kneipe, mit denen gab es überhaupt keine Berührungspunkte. Und das eine Abrisshaus wurde ja dann, wie gesagt, die 10b besetzt. Und was daneben war, das war einfach alles nur Ruine. Und ja, dann war ja hier diese Gerbersaale dort und da war Brache ewig lange, also sprich unbebaute Fläche. Bis dann später im Zuge der Kapitalisierung auch der hallischen Brachen dort irgendwie so ein Einkaufsding, ach, weiß ja nicht mehr, Kaufhof oder, ach, keine Ahnung.
Karstadt jetzt oder was?
Nee. Keine Ahnung, also so ein Blechding dahin gebaut wurde, ja, aber damit gab es auch keine Kollisionen, außer jetzt, was ich jetzt verschweige.
Jetzt ist doch die Händelhalle direkt da daneben.
Ja, also bei uns gab es damals in der Kellnerstraße eigentlich überhaupt keine Probleme mit Nachbarn. Wir hatten eher große Probleme mit angreifenden Hooligans. Das waren ja nun keine Nachbarn, aber das waren irgendwie fehlgeleitete andere ältliche Jugendliche, die da versucht haben, ja, ziemlich rumzustressen. Aber jetzt Nachbarn gab es nicht.
Und wie ist das heute? Also gibt es heute irgendwelche Probleme? So?
Also ich würde behaupten, wir kommen eigentlich sehr, sehr gut mit unseren Nachbarn klar. Manche kennen wir auch persönlich, manche gehen im Bioladen einkaufen. Ich habe einen Hund, deswegen kenne ich sowieso alle im Viertel, weil das ist das HHH-Viertel, ja, Hartz IV Hooligans Hunde. das ist das einzige Problem. Wir haben halt so einen Nachbarn, der mag uns, glaube ich, nicht ganz so gerne. Und wenn wir zum Beispiel Open Air, bei unseren Open Airs, haben wir manchmal das Gefühl, dass er da mit der Stoppuhr am Fenster steht und oder mit dem Dezibelgerät und misst, ob wir nicht irgendwie unsere Anmeldung überschreiten, quasi unsere erlaubte Lautstärke um die und die Uhrzeit. Und er ist, glaube ich, auch immer der Erste, der halt dann die Polizei ruft, wo wir dann gebeten werden, halt die Musik leiser zu drehen. Das aber eigentlich tritt dieses Problem nur bei den Straßenfesten tatsächlich auf. Und sonst mit den Hooligans haben wir nicht in der Form so die Probleme. Wir hatten einmal so einen versuchten Angriff, wo ein paar Bierflaschen geflogen sind. Das war aber nicht weiter dramatisch, sage ich mal. Da waren auch sehr, sehr viele Leute im Haus. Ja, das Stadion ist halt in direkter Nähe, wo halt HFC-Spiele stattfinden. Die laufen auch immer wieder durch unser Viertel. Also ich glaube, wenn sie gewollt hätten, dann wäre schon längst mal was passiert. Da wäre genug Potenzial dazu da, genug Leute, um die mal zu sammeln vor unserem Haus. Also da sind wir quasi auf Friedens... Also da sind wir auch
hat sich auch viel verändert, würde ich sagen. Also ganz, ganz stark verändert. Und damals im Prinzip war es ja, heute hat ja sozusagen dieser Fußballclub da, das ist ja unglaublich, was da an Polizei aufgefahren wird. Früher, damals in der Kellnerstraße, hat sich im Prinzip keine Sau dafür interessiert, was aus uns wird, wenn da ein Angriff ist. Und das wäre uns auch zu blöd gewesen, da die Polizei einzuschalten.
So ein Stichwort, was mir eben gerade einfällt, dass ich denke auch mal in diese Hooligan-Szene geschieht ja auch viel Sozialarbeit, ja, also Jugendarbeit mit Jugendlichen, ja, oder mit Fankultur. Wie war denn das früher? Also da gab es ja auch die Strukturen beim Jugendamt, waren ja noch gar nicht so gefestigt. Ne? Also die haben auch noch überhaupt nicht so diese Erfahrung gehabt mit, was macht man jetzt mit Hausbesetzern oder was macht man jetzt mit den jungen Leuten, die da eben ihre eigenen Räume ja sich erobern. Halt. Habt ihr da irgendwie Erfahrung gemacht in der Kellnerstraße? Kam da mit dem Jugendamt irgendwie oder so? Oder mit...
Also dafür bin ich eben trotz meines vorangeschrittenen Alters zur damaligen Zeit eigentlich doch noch sehr jung gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dort das große Glück gehabt, mich persönlich in jederlei Hinsicht weiterentwickeln zu können. Aber die Leute aus unserem Verein, also sprich der Vereinsvorstand, ich meine, bei diesen HVs, die waren für mich, damals war ich noch so jung, das war für mich so hochkomplex, dass ich teilweise nicht verstanden habe, worum es eigentlich gerade ging. Aber da gab es sicherlich sehr gute Kontakte, und diese Leute, die jetzt leider hier nicht sitzen, die sozusagen noch mal 10 Jahre älter sind als ich, die haben sehr, sehr viel mit der Stadt und mit allen möglichen anderen Institutionen verhandelt, gemacht, und hast du nicht gesehen. Aber da muss ich wirklich passen. Okay. Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Na?
Also ich hätte noch eine Frage, ja, und zwar zur politischen Macht sozusagen, also zur politischen Wirkung des VL insgesamt in Halle im Laufe der Zeit. Weil heutzutage, ich weiß nicht, man hört kaum noch was vom VL, das ist ein bisschen schade, und ich weiß noch nicht, wie das früher war, ob das ein bisschen stärker war.
Ja, also ich glaube zum Beispiel, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber ich sehe das tatsächlich so, wo es dann klar wird, dass sozusagen die Kellnerstraße e.V. oder wie auch immer umziehen muss, wenn da nicht ein, also wir haben uns einfach so hingestellt zu sagen, also passt mal auf, liebe Stadt Halle, wenn hier nicht Ersatzobjekt geschaffen wird, da brennt die Stadt. Also so irgendwie war das, ja, also hört sich komisch an, aber war irgendwo damals so, weil die ja im Prinzip ziemlich genau wussten, dass wir sozial und jegliche Art von Stationen für eben Leute sind, die ja vielleicht woanders dann eventuell noch mehr Probleme gemacht hätten oder wie auch immer. Also der Status in der Jugendarbeit und Sozialarbeit, politischen Arbeit und so weiter und so fort, der war schon sehr stark. Und der Vorteil war natürlich, es war mitten im Stadtzentrum. Ja, also das ist natürlich, es war nicht zu übersehen. Wenn dort ein Transpi aus dem Haus rausgehangen wurde, dann wusste das die ganze Stadt. Ja, also man hatte, und man war ja auch immer direkt mitten im Stadtzentrum. Das ist ein bisschen, ich denke mal, auch strategisch von der Stadt Halle so gewollt und war eigentlich auch nicht unbedingt in unserem Interesse damals, jetzt sagen wir mal, in die südliche Innenstadt zu gehen. Das ist alles ganz okay. Aber ich denke schon, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Aber da sollte vielleicht Janet mal was dazu sagen.
Also ich glaube auch, dass halt eigentlich das VL an sich so an seiner Radikalität eigentlich total was eingebußt hat. Auch wenn viele Linke quasi bei uns da gerne noch von träumen, dass es halt, dass sie gerne halt radikaler werden oder dass sie sich gerne als Radikale sehen. Man kann halt die Zeiten auch nicht wirklich vergleichen. Also man sieht halt auch die unterschiedlichen Menschen so. Also das habe ich auch sehr stark empfunden, als ich 2008 eingezogen bin, ist so mehr oder weniger die letzte Generation an Leuten, die da mitgearbeitet hat, die schon in der Kellnerstraße aktiv war, gerade ausgezogen und war halt noch eine Zeit lang unterstützend vor Ort, aber es war gerade so ein sich ablösen von seinem eigenen Baby. Also man hatte das Gefühl, diese Menschen, das war halt ihr Projekt, ihr Ding, wo sie eigentlich irgendwo noch andere Formen des Zusammenlebens ausprobieren wollten. Es hat sich halt irgendwie auch ausgelebt für viele, also für eigentlich alle. Es gibt noch einen, der halt von Anfang an dabei ist, so, der vielleicht hoffentlich auch noch interviewt wird. Aber also wie Annemone am Anfang schon diese Zeiten geschildert hat, dass halt so eine gewisse Anarchie herrscht. Also wenn ich mir so Geschichten von damals anhöre, man konnte halt sich, sag ich mal, Westautos kaufen, wo man halt ein besseres Auto hatte halt als die Bullen. Und natürlich hat man da ganz andere Sachen machen können. Also es war, glaube ich, noch eher so ein Gefühl von Freiheit lag da in der Luft. Und heute kämpft das VL, wir als Hausversammlung, als Verein, jeder in seinen Positionen sozusagen, kämpfen halt irgendwo mit diesem Zwiespalt zwischen, so eine Idee von politischer Freiheit und Emanzipation, und dass man, also jeder an verschiedenen Sachen kämpfen wir halt eigentlich politisch. Gleichzeitig spielen wir aber irgendwo im System mit, weil wir diesen Abhaftvertrag bedienen müssen, ja, das sind ja fast 1.000 Euro im Monat, weil wir einen Kredit abbezahlen mittlerweile, der quasi für diesen Bau dieses Hauses, die Renovierung da reingegangen ist. Also weil wir diese ganzen offiziellen Sachen bedienen müssen.
Die äußeren Zwänge.
Ja, die äußeren Zwänge, genau. Und als Verein offiziell auftreten so. Und gleichzeitig, ja, also wir spielen mit, aber wir stecken halt in diesem Zwiespalt, weil wir eigentlich nicht mitspielen wollen und weil wir eigentlich gegen viele Sachen kämpfen, die halt ja, von uns von außen zwingen, quasi so. Und das ist halt wahrscheinlich auch der Grund, warum man dann so wenig hört vom VL, weil, wie ich auch schon gesagt habe, es fällt der Hausversammlung, glaube ich, oft schwer, dann auch die Gemeinsamkeiten in all ihren politischen Wirkungen sozusagen zu finden. Ja, also wo, ja, da, dann genau. Und deswegen sind es halt eher die einzelnen politischen Gruppen, die halt mal ein Statement irgendwo bringen. Und ja, es sind ja viele Mitglieder des VLs natürlich auch bei verschiedenen Demonstrationen und so weiter vor Ort. Aber man darf ja auch nicht sehen, dass sich auch gerade die Mittel, wie du jetzt auch gesagt hast, ja auch geändert haben. Also nicht umsonst haben ja immer mehr Menschen auch das Gefühl, dass halt ja auf eine Demo gehen oder so halt nicht mehr viel bringt. Man hat halt das, also diese allgemeine Machtlosigkeit, die zeigt sich natürlich auch in der linken Szene, denke ich, dass man eigentlich anfangen muss, neue Methoden zu suchen, wie man halt um seine politischen Ziele zu kämpfen, also kämpfen kann. Ja, jetzt habe ich den Satz völlig verbaut.
Nee, aber war eigentlich alles Schluss.
Ja, also so daran knabbern wir, glaube ich, gerade. Das ist genau das Problem unserer Zeit hier. Ja. Und ist, glaube ich, nicht so spektakulär, wie das halt irgendwie gerade zu Wendezeiten war. Aber vielleicht ist es dann in 10 Jahren unter einem anderen Gesichtspunkt auch wieder gute Sachen, die wir jetzt machen halt.
Also das denke ich ganz sicher. Also ich finde das ganz toll und wichtig, dass da eben immer wieder sicherlich für die Leute, die da in dem Projekt stecken, kann das manchmal auch anstrengend sein. Aber also ich sehe eigentlich sicherlich könnten dann, das ist ja immer so, früher war alles besser, bla bla bla. So sehe ich das eigentlich gar nicht. Also ich finde das gut, dass da eben eine Fluktuation stattfindet und dass es das überhaupt noch gibt, finde ich stark. Und wenn man die Augen aufmacht, dann sieht man auch, was da los ist, so im VL. So wenig ist das nämlich gar nicht.
Ja. Mhm. Man hat da manchmal so eine Betriebsblindheit, ja. Auch wenn, also ich stecke da ja nur drin. Und dann, vor allen Dingen, wenn neue Leute kommen oder Leute zu Besuch sind, merkt man, wenn man dann auf einmal erzählt, was man da so alles macht, ja, das erstaunt einen immer selber, ja, wie viel da eigentlich passiert und wie toll dann immer die anderen das finden, was man schon als selbstverständlich nimmt, so.
Dann noch eine Frage, gab es so ein spezielles Event, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Also jetzt irgendeine Party oder so, ein Konzert, das besonders klasse war? So, wo man sich denkt, ach, das könnte ich noch 100 Mal miterleben?
Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, diese speziellen Events, das waren so dermaßen viele, also dass ich hoffe, dass es auch immer noch so, ich finde, so anstrengend, nervenaufreibend und so das Leben in so einer Art von Projekt ist, also es ist im Prinzip diese Kombination aus irgendwo, die Kombination aus, also das habe ich auch, nachdem ich dort ausgezogen bin oder vielmehr aus Halle weggezogen bin, eigentlich ziemlich konkret weiterverfolgt. Es gibt keine spezielle Party. Das ist einfach diese Kombination aus, okay, ich lebe, arbeite und engagiere mich dort, wo ich wirklich bin. Das ist, ja, das ist die Party und das ist Leben. Und das bringt einen, also mich persönlich hat es unglaublich viel weitergebracht. Ja, es gibt nichts Spezielles. Sicherlich jeder Tag kann speziell sein.
Ja, also ich, ja, es gibt für mich jetzt auch nicht so besonders was Spezielles.
Ach so,
also
doch,
nur rein persönlich, der 18. Vereinsgeburtstag, der war sehr toll, muss ich sagen. Aber es ist halt eher eine persönliche Geschichte.
Wann war der?
Am 6. September 2008.
Also ich sollte erzählen, wurde mir vorhin im Backstage-Bereich erklärt, dass, Helge Schneider mal bei uns in der Kneipe war.
Wo du Bar hattest.
Ja, da hatte ich Bar und das ist für mich eigentlich, alle sagen immer, oh wow, da war Helge Schneider da, wo du Bar hattest. Aber für mich war das eigentlich gar nichts Besonderes, weil ich habe den armen Mann dann auch nicht zugequatscht, weil es war sowas von offensichtlich. Der hat sich in die hinterste Ecke gesetzt mit seinem Kaffee und war einfach nur froh, dass er endlich mal seine Ruhe hatte. Ja, das war eigentlich alles.
Der konnte nämlich an dem Tag gar nicht auftreten, habe ich gehört, in Halle. Mhm. Weil übelst besoffene Leute im Publikum waren, die ganze Zeit nur Katzenklo gerufen haben.
Das ist natürlich traurig. Da war der deprimiert.
Da hat nicht mal der Strafjazz gewirkt. Mhm. Ja, und da hat er dann das Konzert vorzeitig abgebrochen.
Und der wollte, also der hat jetzt eigentlich ursprünglich nicht bei euch gespielt?
Oder? Nee, das der ist dort, also ich glaube, ich habe ihn ja auch mal ein bisschen kennengelernt, dann Jahre später. Ich denke, das ist, dass Helge Schneider so eine Affinität hat zu solchen Projekten und so ähnlichen Sachen. Und der hat sich das wahrscheinlich irgendwo, der informiert sich ja dann immer über die Städte, wo er ist. Und da geht er ganz gezielt dahin. Und so gezielt ist er, glaube ich, auch dahin. Und dann hat er da ganz ruhig wie jeder andere Gast eben seinen Kaffee getrunken und niemand hat ihn behelligt. Und so würde auch jeder andere Mensch da nicht behelligt werden, wenn er da seinen Ruhegrad haben will, ja.
Also wir sind fertig, glaube ich. Wir haben alles, alle Fragen gestellt, die wir stellen wollten und alles über die Geschichte halbwegs erfahren.
Sehr informativ war es.
Ja, deswegen.
Also,
hoffentlich nicht zu chaotisch.
Ach Quatsch. Ja, also vielen, vielen lieben Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für uns.
Gerne
uns
wieder.
Ja, gerne.
Schön Informationen geliefert haben. Also wir hätten es nicht besser hoffen können. Also vielen Dank.
Danke.
Nur habe ich am Ende aber auch noch mal eine Frage. Wie seid ihr denn darauf gekommen, quasi euch mit dem VL auseinanderzusetzen und uns hier zu interviewen?
Ja, das interessiert mich auch.
Naja, wir nehmen an einem Projekt teil, das, glaube ich, weiß nicht, in ganz Sachsen halt, oder? Auf jeden Fall für Jugendsendungen im Radio, halt, die sich mit Geschichte aus ihrer Stadt beschäftigen sollen. Und wir sind halt jugendlich, da haben wir überlegt, ob es irgendwie was... weil wir auch jugendliche Hörer haben vor allem, dachten wir uns, ja, nehmen wir vielleicht einen Club oder so. Und dann hatte halt auch unser Tutor die Idee, da das VL ja eine schöne Geschichte hatte, dass wir das VL nehmen. Haben wir dann auch alle eingestimmt mit. Und dann haben wir halt sie als Interview bekommen.
Am besten immer auf die Hausversammlung kommen. Es war sehr direkt, können nicht alle mit umgehen, aber das ist immer der direkteste Draht zum VL.
So, das war, wie gesagt, unser Interview. Nochmal vielen Dank an die Teilnehmer und jetzt zum Abschluss unserer Sendung nochmal eine Viertelstunde lang Musik.
Auf jeden.
Also viel Spaß.